herzlich willkommen bei Podcasten geht ins Kino, einem brandneuen Filmpodcast mit mir, Sebastian und
Konrad.
Ja, wir haben uns ein Konzept für einen Podcast überlegt. Das ist ein bisschen kompliziert. Wir versuchen es kurz zu erklären. Bear with us. Zwei weiße Männer mittleren Alters reden über Filme.
Gewagtes Konzept. Ja. Es ist auch nicht das erste Mal, dass wir was podcasten zusammen.
Das stimmt, ja.
Genau, deswegen ganz neuer Ansatz, den wir hier bringen.
Also wir hoffen, ihr folgt uns bei diesem wilden Experiment.
Ja.
wir hatten früher schon alle verschiedene Filmpodcasts und haben auch unsere Jahre in den Review-Minen gedient. Ja, wir dachten, wir wollen wieder über Filme reden und daraus Content machen.
Es gibt nichts Schöneres als Content zu produzieren.
Unser Ziel ist, glaube ich, nicht unbedingt so der brandaktuellste Podcast zu sein. Also es wird kein so tagesaktueller Review-Podcast, sondern es wird eher so ein, wir nehmen eine Folge auf, wenn wir dazu kommen. Und wir wollen Film eher so ein bisschen thematisch angehen. Weiß nicht, ob wir unser Thema schon verraten sollen.
Ach, das machen wir noch nicht. Wir haben ja auch ein Thema. Ich meine, die Leute, die jetzt auf diese Folge geklickt haben, werden das Thema schon im Titel gelesen haben. Dementsprechend machen wir, vielleicht habt ihr es jetzt vergessen und deswegen lasst euch überraschen.
Genau. Weil natürlich werden wir trotzdem, also auch wenn es jetzt nicht irgendwie unser Hauptfokus ist, wollen wir trotzdem anfangen damit, dass wir kurz darüber reden, was wir so in letzter Zeit gesehen haben. Ich glaube, es gibt einen Film, den wir beide gesehen haben, und dann gibt es noch so ein paar einzelne, die wir nicht zusammen gesehen haben. Womit sollen wir anfangen?
Wir können ruhig mit dem anfangen, den wir beide gesehen
haben. Okay, dann fangen wir doch damit an. Und zwar ist das Naked Gun Reboot Remake.
Legacy Sequel.
Genau, ja. Von Akiva Schaffer von The Lonely Island mit Liam Neeson und Pamela Anderson. Ich habe den Film mittlerweile schon zweimal gesehen.
Ich nur einmal, das zweite Mal mit dir.
Ja, wie fandst du den Film?
Ich fand ihn sehr lustig. Ich habe, ich denke jetzt mittlerweile schon öfter mal wieder zurück an den und habe natürlich jetzt auch Lust bekommen, nochmal die alten Naked Gun Filme zu schauen. Genau, aber ja, da ich Lust auf alberne Filme hatte und sowieso gerade die Filme von Abram Zucker sehr lustig finde, hatte ich Lust, den zu schauen. Und ich finde, der kann es aufnehmen mit den alten Filmen, sage ich mal so.
Ja.
Also er hat auf jeden Fall genau diese Arten von Gags und Humor, die man in den alten Filmen schätzt, versucht dieser Film auch neu wieder aufzuleben. Macht sie auch so ein bisschen so einen Spaß daraus, dass er halt irgendwie so eine Kontinuität behauptet, die nicht wirklich funktioniert mit irgendwie, dass Liam Neeson der Sohn von Leslie Nielsens Figur ist.
Ja, genau, wo ich aber auch finde, er macht da zum Glück nicht zu viel mit.
Nö, ist einfach nur so ein Joke. Den Joke hat man wahrscheinlich schon im Trailer gesehen. Ich würde ganz ehrlich sagen, wenn ihr jetzt nicht unbedingt den Trailer schauen wollt, guckt den auch nicht, weil es ist halt so ein Trailer, der auch wirklich sehr viele Gags vorwegnimmt. Das so ein bisschen schade ist, würde ich sagen, aber auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall das, was man will, was man erwartet von Naked Gun Film, ist natürlich so eine Art, so eine extrem hohe Dichte an so Wort- und visuellen Humor, der wirklich so Schlag auf Schlag kommt und man es eigentlich beim ersten Schauen quasi sehr viele Gags übersieht, die man dann beim zweiten und dritten Mal dann erst entdeckt. Und da versucht er auf jeden Fall mitzuhalten. Ich kann noch nicht sagen, weil ich diesen Film noch nicht so oft gesehen habe, ob er es schafft, auf dem gleichen Tempo, ist er das gleiche Tempo erreicht wie die alten Filme? Das kann ich gerade nicht sagen, gerade weil ich halt die alten Filme nochmal schauen wollte. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Love Letter an die alten Naked Gun Filme und gleichzeitig halt auch eine Art von Spoof-Movie, wie man sie schon lange nicht mehr gesehen hat, ohne halt einfach nur so peinlo Fäkalhumor zu haben, sondern halt, das ist halt so ein schlauer, alberner Humor,
ja,
würde
genau.
Ich das jetzt mal nennen. Also.
Genau, weil so das Spoof-Genre wurde dann ja so, dann kam halt erstmal, also Zucker Abram Zucker und Mel Brooks sind so für mich so die beiden, die es so etabliert haben, so.
Ja.
Und dann kam natürlich erstmal Scary Movie, wo ich noch einen gewissen Respekt vor habe. Aber dann kamen diese ganzen Epic-Movie und
Date-Movie.
Die, also diese ganzen, wie heißen die noch, Friedberg-Seltzer Sachen, wo der Humor, genau, es war halt irgendwie so Fäkal- und Gross-Out-Humor und es war halt viel so Referenzhumor. So, ne? So,
ja, es muss einfach drin vorkommen, du musst irgendwie, die Figur läuft einmal durchs Bild und dann hast du quasi irgendwie eine Parodie gemacht, aber es ist irgendwie...
Genau,
ja.
So, wir machen die Szene aus Matrix, wo Trinity so kurz in der Luft hängt, so, ne? Wir machen es einfach eins zu eins nach. Was ja nie, obwohl es natürlich Parodie irgendwie ein Teil von Zucker Image Zucker war, das war ja nie, was sie gemacht haben. So, ne? Also selbst in Airplane, der ja ein fast Shot-for-Shot-Remake von einem ernsten Film ist, sind die Witze ja nicht, guck mal, das ist genau wie im Original. So, ne? Ja. So, und das, was da parodiert wird, sind halt eher so Tropes des Genres, auch oft so ganz kleine Details, so, das finde ich in dem, finde ich, macht der Neue auch sehr schön. Er hat einen Gag, der nur darauf basiert, dass, also ein Running Gag, dass Polizisten in Polizeifilmen halt immer Kaffeebecher in der Hand haben, so.
Ja.
Was so eine ganz kleine Beobachtung ist. Und daraus macht der Film dann irgendwie so einen ganz großen Running Gag, so. Ja, genau. Und er bringt halt diesen Humor wieder zurück. Und das ist irgendwie, das ist zum einen schön, weil es generell im Moment wenig Humor im Kino gibt. Also wenig auch reine Komödien sind selten geworden.
Ja, was war denn die letzte? Ich bin jetzt gerade so ein bisschen...
Ja, es ist schwierig, weil halt die meisten wirklich Komödien kommen halt nur noch irgendwie so in Streaming raus. Ne? Mhm. Also auf The Reveal, so ein Filmblog, so ein bisschen als Nachfolgeblog von The Dissolve, wenn man sich dran erinnert, hatten sie letztens irgendwie eine Übersicht, wo sie halt mal versucht haben, so zu gucken, was waren denn die letzten Komödien so. Und was ihnen dann eingefallen ist, war zum Beispiel dieser Your Cordially Invited, diese Hochzeitskomödie mit Will Ferrell und Reese Witherspoon.
Ja, so Will Ferrell wäre noch so der letzte, so die einzige letzte so Kinogröße oder Star, der so...
Genau.
Kino, Filme, Komödien fürs Kino.
Genau, aber da fing es ja an, so bergab zu gehen, als die Partnerschaft mit Adam McKay irgendwie auseinandergegangen ist. Ja, dann gab es dann, ja, Kevin Hart hat dann noch so ein paar irgendwie.
Der hatte auch mit Will Ferrell
ein paar Sachen alleine.
Ja, genau.
Aber selbst so jemand wie Adam Sandler macht ja mittlerweile seinen Film für Netflix, ne? So, der ja jahrelang noch irgendwie einer der letzten wirklich Comedy-Stars war. Deswegen, es ist schön, überhaupt nochmal eine reine Komödie im Kino zu haben, und es ist halt schön, gerade diesen Humor zu haben, auch weil es ein sehr filmischer Humor einfach ist, ne? So, es ist halt, also gerade die visuellen Gags sind halt Sachen, die du so nur im Kino machen kannst.
Ja, und als ich sie dann wieder gesehen habe, war ich auch so, das machen Komödien schon sehr selten, ne? Mhm. Also weil die klassische Komödie oder auch die meisten Multicamera-Sitcoms zum Beispiel, gut, Multicamera-Sitcoms sind eigentlich vom Setup, vom Production-Setup, können ja gar nicht mit diesem visuellen Humor so gut arbeiten, wie es ein Kinofilm machen kann. Das können dann schon eher auch Single-Camera-Sitcoms machen. Aber ja, das ist meistens in vielen Kinofilmen, Kinokomödien ist es halt oftmals ein Dialoghumor. Es ist ein Dialoghumor. Das oder ein Situationshumor, also die Figur macht irgendwas Lustiges, aber genau, das war schon schön, das mal wieder zu sehen.
Ja.
Genau, und Liam Neeson, ich meine, ist eine fantastische Besetzung, weil er halt genau das macht, was man in dem Film machen muss, nämlich nicht eine Komödie spielen, sondern er spielt Liam Neeson wie aus den Taken-Filmen.
Genau, ja. Genau, das war ja, also famously war ja auch Leslie Nielsen vor Airplane auch eher ein Darsteller in ernsten Filmen so, und sie haben halt bewusst jemanden besetzt, der halt kein Komiker war. Und das machen sie halt auch mit Liam Neeson, aber es ist eine andere Art von Ernsthaftigkeit, weil du sagst halt, genau, es ist wie den Taken-Film. Also sie spielen halt mit diesem Bild von Liam Neeson als I have a very particular
set of skills. Und da ist er natürlich auch ganz anders als jetzt Leslie Nielsen, weil er halt diese Liam Neeson-Action-Körperlichkeit hat, und der verprügelt halt mehr Leute auf jeden Fall in dem Film, als Leslie Nielsen es je getan hat in den Naked-Gun. Also ist schon auch eigenständig dadurch, finde ich. Und ja, gerade bei diesen Figuren oder auch halt, ja, dass er allgemein Leute besetzt, die man nicht aus dem Komödienfach kennt, für diese Hauptrollen, nenne ich jetzt mal. Also zum Beispiel sowohl Pamela Anderson auch noch dazu, als auch Danny Houston als Antagonisten.
Ja, auch Paul Walter Hauser als Sidekick quasi von Liam Neesons Figur.
Ja, also ich bin gespannt, ob es einen nächsten Teil geben wird. Ich hoffe, der macht genügend Kasse. Ich habe gerade nicht geguckt, wie die Zahlen sind.
Es ist auf jeden Fall, er läuft auf jeden Fall deutlich besser als die letzten Kinofilme, die an denen Akiva Schaffer beteiligt war, was mich natürlich auch ein bisschen freut.
Das Problem ist, glaube ich, am Status von der Komödie aktuell auch, dass wir ja durch diese, wie kann man das sagen, diese künstliche, ich nenne es jetzt mal, es ist schon so Ermangelung des Kinobesuchs, dass der Deutsche halt sowieso selten ins Kino geht, oder grundsätzlich die Menschen weniger ins Kino gehen, als sie früher ins Kino gegangen sind. Und diese Hinwendung zum Event-Kino, dass das Kino ist ein Event und das ist dann halt der Blockbuster, das ist das große, die große visuelle Grandeur, was einen da erwartet auf der großen Leinwand. Und das ist natürlich, die Komödie hat noch niemals vom Genre her damit geworben, dass man sie nur auf der großen Leinwand erleben sollte. Und das setzt das so einen schönen Gegenpol dazu, weil nämlich das, was die Komödie halt drauf hat, ist halt diesen Communal Space, den das Kino ist, hervorzuheben, indem man gemeinsam im großen Kinosaal lachen kann und im Fall von halt Naked Gun diesen visuellen Humor, der halt wo man die Sachen auch einfach besser mitbekommt und auch noch besser wirken können im Kino als auf der Couch zu Hause. Und ja, wir haben den ja zusammengeschaut, den Film. Und im Kino waren, weiß ich nicht, 6 andere Leute gefühlt. Ja. Keine Ahnung, es war jedenfalls recht leer. Und das ist halt schon schade. Und das ist, weil ich kann mich noch gut erinnern, als ich damals Little Miss Sunshine gesehen habe im Kino. Das war ein voller Saal und das war eine Stimmung. Das können ja halt nur Komödien im Kino geben.
Ja, was in den USA tatsächlich so ein bisschen besser zu klappen scheint. Also sind die Vorstellungen wohl besser besucht. Ja, es ist halt auch leider nochmal so ein spezifisch deutsches Problem. Also es gibt eine generelle Krise der Komödie und dann gibt es nochmal das deutsche Problem von...
Genau. Aber bestimmt müssten wir einfach zusammen einfach in das Kanu des Manitou gehen.
Ja, genau.
Was ja nun mal in der Tradition von ZAZ steht. Und interessanterweise kommt der Film jetzt auch wieder als so ein Legacy-Sequel oder Sequel, ist ja eher doch ein klassisches Sequel, würde ich behaupten, 20 Jahre später nun wieder ins Kino. Finde ich spannend, dass diese Filme jetzt wieder zurückkehren.
Ja.
Und ja, der Film scheint ja gut zu laufen. Also vielleicht ist es auch, ja.
Ja, also nicht auf dem Level von der Schuh des Manitou, aber... Ist ja so ein bisschen, also ist ja mittlerweile so ein bisschen verpönt. Also ne, es gibt ja sehr berechtigte Kritik daran, dass irgendwie Bully als weißer Schauspieler irgendwie und weißer Regisseur irgendwie einen Film über amerikanische Ureinwohner macht, so, ne? Ist ja alles auch richtig und so, ne? Allerdings geht mit dieser Kritik auch oft so eine Rundumkritik einher, dass das irgendwie sowieso alles immer scheiße und nicht lustig war und so. Und da würde ich ja nicht mitgehen, so, ne?
Also da würde ich nicht mitgehen. Ich war damals Schuh des Manitou auf jeden Fall Top-Liga. Und das hast du auch vor allem auch angemerkt bei den Filmen, die danach kamen, die halt nicht so gut waren.
Ja.
Wie zum Beispiel Traumschiff Surprise.
Genau, ja.
Das Schuh des Manitou, das hat lange gekocht. Da haben sie wirklich lange dran geschrieben. Das ist halt irgendwie, das sind auch immer noch so Gags, die, meine Mutter rezitiert, glaube ich, Gags aus dem Film noch heute. Also es war auf jeden Fall, ich habe die natürlich auch eher miterlebt aus der Sicht damals noch wie, das war halt auch so ein Film für meine Eltern, die da voll drauf abgegangen sind. Also das war so, was ich auch interessant fand zu erleben. Also deswegen, obwohl die, glaube ich, nie groß Bully-Parade geguckt. Ich glaube, mein Vater hat öfter Bully-Parade geguckt, aber allgemein Bully-Parade war schon auch ein ganz besonderes Ding irgendwie fürs deutsche Fernsehen. Also also ungeachtet der berechtigten Kritik fand ich die trotzdem lustig. Also das
und ich habe Respekt vor Bully als Filmemacher auch einfach nicht. Also
ja.
Ja, aber was du gerade nochmal, genau, das ist nämlich auch was Schönes an dem Humor, was du gerade ansprichst, dass deine Eltern es auch gut fanden. Es ist halt ein Humor, der null Voraussetzungen hat. Ne? Also verglichen mit so, was ja in letzter Zeit auch so oft drin war, so was Leute ja in den letzten Jahren im Kino so lustig fanden, waren halt so Sachen wie so Deadpool vs. Wolverine und so ein Scheiß. Ne, so, uns wird ja verkauft, dass mittlerweile auch Marvel-Filme auch Komödien sein können. Und das ist genauso gut wie richtige Komödien, aber. Und diese Filme arbeiten ja sehr mit so einem Referenzhumor, so, ne? So Referenzen auf irgendwie 80er-Filme, ne? Und das ist natürlich immer derselbe Nerd-Kanon, also irgendwie The Princess Bride, Back to the Future, Star Wars, ne? Aber es ist halt so, das setzt halt was voraus. Das setzt halt voraus, dass du in dieser Nerd-Kultur lebst, ne? Und dass du diese ganzen Referenzen verstehst, so. Aber dieser dumme Spoof-Humor setzt halt nichts voraus, so, ne? So, diese visuellen Gags sind witzig, weil das halt witzig aussieht, so, ne?
Und na gut, teilweise, ne? Teilweise setzen sie schon was voraus, aber auf so einer Genre-Ebene eher, würde ich sagen. So ein Genre-Wissen, weil zum Beispiel, ein gutes Beispiel, ja. was für mich so der klassische ZAZ-Gag ist, das ist für mich aus ihren ersten Film Top Secret, die erste Rolle von Val Kilmer, der lustigerweise in der DDR spielt, also ist ja so eine Spionagegeschichte in der DDR, so sehr lustig. Und dann gibt es diese Schießerei-Szene, wo da sind die Guten sind, glaube ich, in so einer Lagerhalle drin. Und dann gibt's halt diese komischen Fenster mit diesen Metallgittern, diese Metallrasterfenster, wo da quasi so ganz kleine Scheiben drin sind. Und dann, wenn sie von draußen kommen, irgendwie die Bösen, und dann wird geschossen und die müssen sich halt verteidigen. Und dann schlagen alle mit ihrem Revolver, schlagen wir so eine kleine Scheibe durch, um da durchschießen zu können auf die Bösen. Und dann wird wieder hin und her geschnitten, kommt wieder zurück, steckt ja wieder eine Scheibe durch. Und irgendwann, es fängt halt ganz normal an, wie jede Schießerei in solchen Actionfilmen, dass halt Leute, um eine Schusslinie zu haben, einfach schnell die Scheibe durchballern und dann losschießen. Und dann irgendwann, weil er anfängt, jede einzelne Scheibe von dieser zu zerbrechen, merkst du aber immer, wie halt wie das halt so eskalieren lässt, diese Genre-Trope, und daraus dann diesen Witz zieht. Und das ist für mich so der klassische ZAZ-Genre-Humor. Der funktioniert zum einen auch ohne Vorwissen, würde ich behaupten so, aber ich finde es noch lustiger, weil du halt am Anfang, wenn du irgendwann merkst, dass das so eskaliert, und du, stimmt, das kommt in so vielen Filmen vor, wenn man es nur so ein bisschen weiter treibt, wird es völlig absurd, und das ist halt lustig.
Ja, stimmt, da gebe ich dir auch recht. Also klar, es wird noch mal besser irgendwie, wenn man irgendwie einen gewissen, also auch im neuen Naked Gun, wenn man gewisse Tropes aus halt Polizeifilmen, aus Film Noir so kennt. Aber es ist halt auch einfach witzig auf so einer Cartoon-Ebene. So, ne, dass einfach Dinge witzig aussehen oder dass Figuren sehr seltsame Dinge machen, also so der klassische Dialoghumor in Naked Gun ist ja immer so, Sachen so sehr wörtlich zu verstehen. Was halt einfach nur Wortspiele sind. So. Da brauchst du kein Vorwissen für.
Genau, ja.
Ja, also ich glaube, unterm Strich würden
wir empfehlen Naked Gun.
Genau. Du wolltest noch über einen anderen Film reden.
Ja, ich finde noch kurz, kann nur kurz erwähnen, dass ich auch den Jurassic World Rebirth gesehen habe. Ich spreche darüber nochmal ausführlich in einem anderen Podcast, dem Pewcast, kommt wahrscheinlich irgendwann demnächst die Folge raus oder ist schon draus, je nachdem wann ihr das hört. Genau, also aktuell ist sie noch nicht draußen, die Folge, aber ja, ich bin ja großer Fan von Dinosauriern und dem Film Jurassic Park. Nicht unweigerlich von allen Sequels dieser Reihe, aber die erste Tatsache führt dazu, dass ich mir alle Filme von Jurassic Park und Jurassic World natürlich anschauen, wenn sie ins Kino kommen. Nun, gerade mal 3 Jahre später ist ein neuer rausgekommen, wo ich irgendwie gar nicht so mit gerechnet habe, der irgendwie behauptet, er macht jetzt irgendwie alles ganz, ganz neu und anders. Interessanterweise.
Es sind jetzt weder die alten Figuren, ja, noch die möchte, Chris Pratt und.
Er möchte nicht, genau.
Ja.
Es fängt also neuer Anfang. Geschrieben von David Kirk auch das Drehbuch.
Dem Drehbuchautor, der auch Jurassic Park geschrieben hat. Natürlich den Roman, auf den Jurassic Park basiert, Michael Crichton geschrieben, aber das Drehbuch hat David Koepp geschrieben, und ich würde behaupten, David Koepps Arbeit, also Adaptionsleistung in Jurassic Park ist schon sehr außerordentlich, deswegen habe ich mich da auch ein bisschen drauf gefreut. Ich finde Scarlett Johansson fand ich auch eine interessante Besetzung, zumindest muss man jetzt nicht mehr so tun, als ob man diesen Effekt, diesen Zauber, den der erste hatte, nochmal reproduzieren kann, indem man halt Stars aus der zweiten Reihe besetzt. Man nimmt das einfach straight up, weil im ersten, bei Jurassic World, hatte man es ja angeblich noch probiert, aber dann kam Guardians of the Galaxy raus, und aus Chris Pratt war auf einmal ein Riesenstar, und es hat dann nicht mehr funktioniert. Deswegen hat man jetzt von Anfang an gleich auch mal gelockt mit einem großen Star. Und ja, ich muss sagen, es hat schon Spaß gemacht. Das ist ein Film, es ist jetzt nicht der große Neubeginn, der was ganz anderes macht. Er fügt sich ein, also er ist eine Fortsetzung, er setzt quasi an, erzählt Jahre nach dem letzten. Und die Dinosaurier haben sich alle festgesetzt an den, quasi Dinosaurier sind angefangen, sich an die, an den Äquator zurückzuziehen. Also sie existieren quasi nicht mehr im weiter im Norden und weiter im Süden, sondern nur noch am Äquator. Und das ist jetzt quasi alles so Schutzzone, wo man als Mensch gar nicht mehr hin darf. Und ja, dann kriegt halt Scarlett Johansson spielt so eine Söldnerin, die dann den Auftrag bekommt, so eine Videospielmission. Sie muss irgendwie Blutproben entnehmen vom größten Wasserdino, größten Flugdino und größten Landdino.
Okay.
Also man kann es wirklich so runterbrechen, also so hört sich das quasi an. Und wenn du halt so ein bisschen, naja, jedenfalls um ein Herz, ein Heilmittel gegen Herzkrankheiten zu entwickeln. Also wird Rupert Friend begleitet sie als Kapitalistenschwein der Pharmaindustrie, der ihr den Auftrag gibt. Und dann ist noch Mahershala Ali als ihr Kollege da im Schlepptau und noch so andere Figuren, die irgendwie super schnell sterben. Und absurd wird es dann, wenn, glaube ich, das eigentliche Interesse von David Koepp ist, noch so eine andere Figurengruppe, nämlich eine Familie, die auf einmal einfach mit den da so hineingezogen wird. Der ist schon unterhaltsam. Der macht halt viele Sachen. Ist halt Regie Gareth Edwards übrigens, an dieser Stelle, der Regisseur von Monsters und den ganzen aktuellen Godzilla-Filmen, die sehr beliebt sind. Diese ganzen ist es Universal? Universal,
wahrscheinlich, ja.
Legendary Monsters-Sachen. Ja, und der hatte ja großen Bock darauf, so einen Jurassic Park-Film zu machen. Und der hat schon coole Sequenzen. Aber er ist halt auch einfach ein Film, der. Also er ist auf jeden Fall besser als der letzte. Der letzte war ja eine absolute Vollkatastrophe. Den letzten, da habe ich wirklich Schmerzen gelitten im Kino. Und jetzt bei dem Film war ich so ein bisschen wohlwollender und fand so, der ist zu lang, ist eine halbe Stunde zu lang und hat irgendwie, ja, es ist so ein bisschen, der macht den gleichen Fehler, dass er uns wieder irgendwelche komischen Mutationsdinos da irgendwie reinholen muss und die Geschichte, die man gar nicht braucht. Niemand interessiert sich für Mutantendinos, waren schon immer scheiße, will niemand sehen. Und dann ist er halt ein Film, der halt ständig immer versucht, der ständig zeigt, wie sehr er im Schatten vom allerersten Jurassic Park steht, indem er diesen Film ständig zitiert und reproduziert auf eine Art und Weise. Und das nervt irgendwann. Also irgendwie, er hat so ein paar interessante Momente, die so ein bisschen so eigenwillig sind und die man vorher noch nicht so gesehen hat. Er hat auch einen ganz, ganz guten Humor, finde ich. Er macht zum Beispiel auch eine Sache, über die wir gleich noch sprechen werden, in unserem Hauptthema, aber die ich auch gut finde. Er ist unterhaltsam, er ist aber auch irgendwie, er fühlt sich klein an. Es ist ein Film, der fühlt sich sehr klein an. Vielleicht ist es der richtige Weg nach dem letzten Jurassic World. Vielleicht braucht es mehr diese Richtung von Jurassic Park 3 oder diesem Film jetzt, dass es einfach nur so eine kleine solitäre Geschichte ist, so ein kleines Dino-Abenteuer auf einer Insel, denn das ist es letztendlich auch. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wie so ein Serial in frühen Hollywood-Zeiten irgendwie. Ich bin mal gespannt. Er war ein riesen Smash-Hit jetzt an der Kasse. Gleichzeitig hat die Mundpropaganda dafür gesorgt, dass der Effekt so ein bisschen nachlässt, weil die Kritiken sind schon katastrophal. Aber ja, die Leute haben trotzdem noch Bock, Dinosaurier zu sehen. Zu denen gehöre ich auch. Ich lasse mich mit jedem Dino-Film foltern, den Hollywood mir vorsetzt. Ich kann jetzt keine wirkliche Empfehlung aussprechen, aber wenn ihr Dinos gerne auf der Leinwand sehen wollt, und dann greift zu. Viel Auswahl hat man nämlich da leider nicht.
Das stimmt, ja. Okay, ich wollte noch kurz was zum neuen Superman sagen. Also neu ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, aber genau, James Gunns Superman Reboot und Reboot des ganzen DC-Universums.
Schon wieder?
Ja.
Dieses DC-Universum wird ja andauernd gerebootet. Ja.
Ich bin, wie glaube ich, also viele Filmfans ziemlich Superhelden müde, auch wenn ich durchaus mal Superhelden mochte so. Auf den habe ich mich aber ein bisschen gefreut, weil ich James Gunn mag, weil also seine Guardians-Filme sind auch tatsächlich von den ganzen Marvel-Filmen die ich noch am ehesten als wirklich gute Filme verteidigen würde. Vor allem Guardians 2 ist meines Erachtens ein sehr guter Film. Und natürlich mag ich James Gunns Werk abseits von Superhelden-Kino. Und ich habe einfach noch immer eine Schwäche für Superman. Und ich habe eine Schwäche für den klassischen Superman. Ich war immer, es hieß ja oft so, dass irgendwie der klassische, irgendwie optimistische Boy Scout Superman nicht mehr zeitgemäß ist. Und das war ein Argument, was mich nie so richtig gekriegt hat, weil zeitgemäß war Superman nie. Also das war ja nie das irgendwie Konzept so, sondern es war immer so die Idee, dass man irgendwie ein Ideal zeigt, nach dem man vielleicht streben kann, aber das es nicht gibt. So, also, ne? Superman wurde 1938 von zwei jüdischen irgendwie Comicmachern erfunden. So, ne? Also das erste irgendwie, das erste Ereignis der realen Welt, mit dem Superman irgendwie konfrontiert war, war der Holocaust und der Zweite Weltkrieg. Und da finde ich irgendwie das Argument so, die Welt heute ist so düster und komplex, da macht ein optimistischer Superman keinen Sinn mehr. Das verstehe ich nicht. So. Und der neue Film versprach halt, dass er diese Version von Superman zurückholt. Macht er auch ein Stück weit, aber es hat mich trotzdem nicht gekriegt. Und zwar, weil der Film, obwohl er halt so ein Reboot nicht nur von Superman, sondern halt wie gesagt von dem ganzen Universum ist, trotzdem schon erzählt ist, wie Marvel-Filme heute erzählt sind. Also es gibt schon ein anderes Superhelden-Team mit Rivalen und so. Also drei andere Superhelden, dann später kommt noch einer dazu. Der Villain, also Lex Luthor ist der Villain, aber der ist schon an einem Punkt, wo er im Grunde allmächtig ist und irgendwie alles halt absurde magische Technologie hat. Der hat zwei andere irgendwie Supervillains als Sidekicks. Es gibt ein Paralleluniversum. Es ist halt alles schon so wahnsinnig viel und so wahnsinnig viel Mythologie, die von allen Seiten irgendwie auf dich zukommt, was ich sehr ermüdend finde. Und man muss James Gunn dazu gutehalten, dass er es schafft, so, du verlierst nicht den Faden so. Also er schafft schon diese ganzen 5000 verschiedenen Elemente zusammen zu jonglieren. Aber es ist halt trotzdem, finde ich, eine verpasste Chance für mich, ein bisschen kleiner wieder anzufangen. So. Es ist halt so eine absolute Reizüberflutung. Und dadurch fühlen sich so die guten Elemente, so das, was ich irgendwie sehen wollte, fühlt sich für mich so ein bisschen an wie Abhaken einer Checklist, weil ich nicht das Gefühl habe, dass sich das so durch den Film zieht, sondern so der Film macht so einmal, um mir zu sagen, hey, das ist doch, was du sehen wolltest. Also zum Beispiel gibt es ein Subplot mit ihm und Lois Lane, was ich grundsätzlich gut finde, dass es auch wieder irgendwie einen romantischen Subplot gibt und so, ne? Und es gibt irgendwie eine Szene, wo sie so bickering im Daily Planet sind und so, aber es ist halt eine Szene und dann nie wieder. Und ja, dadurch habe ich halt so das Gefühl, so, dass der Film mich so als Zielgruppe sieht. So, hier, da, das ist für dich und jetzt machen wir Marvel-Zeug. So. Oder ähnlich auch, was ich halt durch den Film zieht, ist halt auch gerade so diese Frage von, ist Supermans irgendwie Herangehensweise, seine Boy Scout-Perspektive, ist das zeitgemäß so? Und zum Beispiel, was immer mal wieder irgendwie so aufkommt und eine Rolle spielt, ist, dass Superman halt nicht töten möchte. Und die anderen Superhelden sagen halt alle, ey, du Idiot, lass uns doch einfach alle umbringen. So, finde ich grundsätzlich interessant. Aber der Film bekennt sich halt nie dazu, dass Supermans Herangehensweise die richtige ist. Sondern er sieht das so als so einen interessanten Quirk der Figur oder so als, ja, es muss schon jemanden geben, der so ist. Aber die andere Herangehensweise ist auch ganz cool. Also es gibt dann auf der anderen Seite Szenen, wo Nathan Fillion und der Typ, der in For All Mankind die Elon Musk-Figur gespielt hat, als jemand das gesehen hat. Die sind halt zwei so der anderen Superhelden. Und dann gibt es irgendwie eine Szene, wo sie sich durch so ein Lager von so Minions von Lex Luthor durchmetzeln, ne, wo halt klar ist, so, die geben einen Scheiß auf irgendwie das Leben dieser Henchmen. Und das wird halt als total cool inszeniert. Und da denke ich halt, das ist so having your cake and eating it too, so, ne? Und ich finde es grundsätzlich, okay, ich finde es gar nicht so, mir ist es gar nicht so wichtig, dass irgendwie Superman nicht töten darf oder so. Aber was ich weird finde, ist dieses, wir ziehen es irgendwie durch und wir lassen Superman irgendwie reden darüber schwingen, dass man nicht töten sollte. So, aber gleichzeitig wollen wir trotzdem noch die Coolness abgreifen von so Szenen, die irgendwie mit anderen Figuren, denen es egal ist.
Es wirkt eher wie so eine Entkopplung von Figur und Film so ein bisschen. Also dass der, das ist gehört zu Superhelden, das gehört zu Superman-Figur, dass man das, dass der das macht. Aber der Film, der macht dann da was anderes. Der führt, der hat, der sieht das nicht als Teil von irgendeiner Argumentation, wo er sich einfügen muss.
Oder genau, so. Genau, das ist es halt. Oh, und die letzte Kleinigkeit, die ich noch sage, das ist objektiv kein großer Kritikpunkt am Film, aber es ist was, was mich sehr gestört hat, weil es ein Punkt ist, der sich heute durch alles, durch das ganze Mainstream-Kino zieht. Sie erklären die Sache mit, warum ihn als Clark Kent niemand erkennt. Nämlich die Brille ist jetzt eine Hypnobrille, die magisch oh macht, Gott. Dass Leute ihn nicht erkennen. Oh und das ist so und
dumm. Da,
es gibt auch, also der Fairness halber, das ist, es gibt eine obskure Comics-Geschichte, wo das auch mal so war. Das wurde aber schnell aus den Comics wieder weggeradconnt, weil das dumm ist und langweilig und uninteressant so. Und ich hasse einfach diesen Trend im Kino, dass so alles wegerklärt werden muss und dass so die Elemente, die so ein bisschen überhöht und mythologisch und vielleicht auch ein bisschen lächerlich und weird sind, über die man sich lustig machen kann, dass die so weggelogikt werden müssen. Also wenn ich das so vergleiche mit der alten Lösung für dieses Problem, in Anführungsstrichen, aus den 70er Superman-Filmen, da war es ja so, dass er als Clark Kent einfach so total clumsy gespielt hat so und halt ständig irgendwo gegengelaufen ist und so. Ne? Und die Idee war da halt irgendwie, dass er als Clark Kent halt so anders ist als Superman, dass niemand ihn mit Superman in Verbindung bringt. So.
No.
Ist das komplett logisch? Nee, aber es ist interessanter. Es ist halt, es sagt was über die Figur aus und wie er irgendwie Menschsein performt und so. Und das ist so viel interessanter, als zu sagen, ja, er hat eine magische Brille.
Ja, das stimmt. Die Frage, die ich mir an dieser Stelle nur stelle, ist, schwitzt Superman auch mal in dem Film?
Nein, ich glaube nicht, nee.
Also bei Jurassic World Rebirth schwitzen die Figuren wenigstens.
Das muss man ihm zugute
halten. Das ist nicht viel, aber das kann man ihm zumindest zugute halten. Denn wir wollen heute über sweaty Movies, schwitzige Filme, Schweiß in Filmen sprechen. Das ist so quasi unser Thema, unser Hauptthema.
Genau. Wir hatten halt kurz irgendwie uns über mögliche Themen ausgetauscht und das war irgendwie eins der Themen, die ich hatte, aber ich hatte gar nicht viel drüber nachgedacht, außer ich mag so Figuren in Filmen schwitzen, so. Und dann haben wir irgendwie angefangen darüber zu reden, auch ein bisschen was dazu zu lesen und so, und irgendwie kann man daran, ob Schweiß in Filmen präsent ist oder nicht, kann man irgendwie eine Menge interessante Dinge verhandeln, haben wir so festgestellt, ne? Ja, und deswegen wollten wir irgendwie mal drüber reden, so wie Schweiß in Filmen eingesetzt wird, wann so die Hochzeit des Schweißes im
die
Kino
Hochzeit
war.
Des Schweißes. Es ist ja gerade Sommer. Es ist jetzt gerade nicht sonderlich warm, aber vor ein paar Tagen, vor einer Woche oder so, warst du noch ordentlich warm.
Ja, es sind die Dog Days of Summer.
Es sind die Hundstage, ja. Wie es man so schön sagt. Die Hundstage sind genau heute noch. Heute enden die Hundstage am Aufnahmetermin.
Stimmt. Ja, genau.
Auf Aufnahmetermin. Wir reden auch über Hundstage. Wahrscheinlich auf jeden Fall. Genau, ich weiß nicht, wie wir da anfangen wollen, aber wir sind nicht die Einzigen, die sich die Frage stellen. Ich fand es halt ganz lustig, als ich bei der Recherche gesehen habe, in der allerersten Folge von der Sitcom Cheers wird auch darüber philosophiert in der Bar von Cheers, was der sweatiest Movie of all time ist. Und da werden so Filme genannt wie Rocky 2, Body Heat von Lawrence Kasdan und ja. Ben-Hur, mhm. Alien und Cool Hand Luke. Was haben diese Filme alle gemeint? Sie sind alle ungefähr entstanden in den 60ern und 70er Jahren. Nun kann
bisschen die 80er mit Rocky.
Bis in die 80er hinein.
Oder war Rocky 2, war es noch 70er?
Rocky 2 könnte schon 80er sein.
Ja, entweder Ende 70er.
Irgendwas kommt aus Klaus. Aber jedenfalls scheinen da viele Filme entstanden zu sein, wo die Figuren schwitzen. Und ist das heute dann immer noch so? Ist die Frage. Und da hatten wir auch so einen Artikel gelesen, der ganz interessant war, der kritisiert hat, dass Figuren 79 heutzutage in den, ich würde mal sagen, erstmal vor allem in den Mainstream-Filmen, sowas wie Superman zum Beispiel, die Figuren gar nicht mehr schwitzen.
Genau, um den Artikel irgendwie kurz Shoutouts zu geben. Ich werde es auch in die Podcast-Beschreibung packen. Der Artikel heißt Man, It's a Hot One von Emmy Potter auf ihrem Substack-Blog halt erschienen. Genau, und der halt eine ähnliche Beobachtung gemacht hat, wie wir dann gemacht haben, dass vielleicht heute im Mainstream-Kino so ein bisschen fehlt. Und uns fehlt das so ein bisschen. Und wir haben überlegt, so was sind die Gründe dafür, so, also was leistet Schweiß in Filmen? So.
Was leistet Schweiß, ja, genau.
Und da haben wir sind uns so ein paar Kategorien eingefallen. Also erstes einfach, es ist irgendwo realistisch einfach, ne?
Genau, ich würde eine Komponente sagen, dass der Schweiß zu dem realistischen Effekt des Films beiträgt.
Ja.
Dass er halt realistisch aussieht, weil der Mensch schwitzt, wenn es warm ist oder wenn er sich anstrengt. Und genau, dementsprechend, wenn Menschen irgendwie in der Wüste die Wüste durchqueren oder im erdrückendsten Sommerhitze im Film agieren oder halt sportliche Leistung vollbringen, dass sie dann eigentlich auch schwitzen sollten. Und es halt seltsam aussieht, wenn sie es nicht tun.
Ja, und damit ist es halt auch so ein bisschen, irgendwie, wenn du jemanden im Film schwitzen siehst, ist es so ein bisschen so die Antithese zu KI- und computergenerierten Personen, die uns ja immer öfter auch in Realfilmen so angeboten werden. Das ist ja nicht mehr nur in Animationsfilmen, sondern auch in Realfilmen kommen immer öfter halt Körper komplett aus dem Rechner. Schweiß realistisch zu machen, scheint noch schwierig zu sein. Oder vielleicht ist das Interesse dafür nicht da, aber auf jeden Fall.
Ja, also ich glaube nicht, dass ich schon mal in einem Pixar-Film irgendjemanden abschwitzen sehen. Ich kann mich gerade nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich glaube halt, dass man so von so wirklichem, so wenn der Körper wirklich so glissend, wie man so schön so glänzt, dass man davon so ein bisschen absieht in so Pixar-3D-Animationsfilmen, weil das halt irgendwie komisch aussehen würde, weil die Figuren dann eigentlich so aussehen würden wie so aus Plastik oder sowas.
Genau.
Dementsprechend, ja, haben die alle so eine weichen, sagen wir so, texturlos, würde ich sagen. Es ist einfach so ein texturloser Look und der schleicht sich auch auf eine Art und Weise in den Mainstream-Film ein. Man merkt es ja auch ein bisschen daran, also hängt ja alles mit dem Diktat des Digitalen zusammen, dass halt, wenn man sich anschaut, dass Filme früher auf Film gedreht wurden und das Filmkorn fester Begleiter des Kinozuschauers war und nun heutzutage ist alles digital gedreht und alles, es gibt kein Filmkorn mehr, es gibt vielleicht noch so ein marginales Rauschen, aber das versucht man auch so gering wie möglich zu halten. Die Oberflächen sind glatt und da passt Schweiß als so eine Art Textur oder Filmkorn des Körpers nicht so wirklich rein.
Ja.
Realismus ist aber an sich auch nicht so die interessanteste Dimension. Ich glaube, Realismus ist einfach so ein, ja, es ist so etwas, was man mitnimmt, würde ich behaupten, was ganz oft halt auch und das, was ja ganz oft auch vorkommt, das sagt sie, Amy Potter auch in dem Artikel, ist, dass es auch was über die Figuren aussagt.
Ja.
Dass es Teil der Charakterisierung ist, dass es Teil des Konflikts ist, denn wenn jetzt man irgendwie in der wenn die Figur gezwungen ist, in der Sommerhitze irgendwie irgendwelche Tätigkeiten zu verrichten oder sich irgendwelche Hindernissen zu stellen, dann ist dieser Schweiß buchstäblicher Ausdruck dieses Konflikts dieser Figur. Und einer der Filme, die du ja genannt hast, wo du meintest, das wäre der Film, der ist gerade so gut, eigentlich fast nur, weil die Leute die ganze Zeit schwitzen, ist ja 12 Angry Men von Sidney Lumet.
Genau, ja. Ich weiß nicht, ob das gerade so gut ist, weil nur deshalb gut ist, aber
es trägt auf jeden Fall
extrem zur Atmosphäre dieses Films bei. Dass es einfach ein wahnsinnig heißer Tag ist. Und du siehst das an den Figuren, dass sie halt auch, je länger sie in diesem Juryraum sitzen und irgendwie debattieren, desto mehr irgendwie leiden sie unter der Hitze, hast du das Gefühl, so, ne? Und es gibt auch so diese Atmosphäre von Spannung, die jederzeit überkochen könnte.
Genau, im Film geht's ja darum, dass, geht es um eine Jury-Sitzung. Der Film ist ein reines Kammerspiel von dieser Jury-Sitzung. In den USA entscheidet ja immer eine Jury über das Urteil. Und es geht, glaube ich, um einen jungen Mann oder Jugendlichen, der Hat er einen Mord begangen? Ich glaube, der hat einen
Mord. Er soll einen Mord begangen haben.
Soll einen Mord begangen haben. Und von den 12 Geschworenen sind sich 11 schon von vornherein sicher, der ist schuldig. Ja. Nur eine Person, nämlich gespielt von Henry Fonda, einer der Geschworenen, der ist sich da nicht so sicher. Und nun behandelt dieser Film quasi wie dieser eine, es schafft irgendwie, die Leuten irgendwie zu erklären, dass ihre Gewissheit vielleicht doch nicht so gewiss ist, wie sie denken.
Genau, es ist ein Film, der halt, also es geht letztlich um dieses Konzept von reasonable doubt. Also so, ne, so ein Verteidigen von im Zweifel für den Angeklagten. So.
Genau.
Weil tatsächlich ja, also wahrscheinlich hat er den Mord begangen. Das ist ja das irgendwie, was ich ganz interessant finde eigentlich an dem Fall. So, ne? Es geht halt nur darum, dass es Zweifel gibt. Genau, aber halt die 11 anderen wollen halt vor allem raus. So, ne? Die wollen halt irgendwie, die wollen ihre Jurypflicht irgendwie hinter sich haben. So, ne?
Es ist schließlich heiß, wie Sau.
Genau.
Und die Männer durften damals jetzt nicht irgendwie luftige T-Shirts und kurze Hosen tragen. Die mussten schon Hemd und Krawatte und lange Hosen und Gürtel tragen.
Genau, und du hast dann halt wirklich Szenen, wo, also ich, es ist jetzt auch lange, dass ich ihn gesehen habe, aber wo sie halt irgendwie am Fenster stehen und sich irgendwie die Luft irgendwie, ne, das bisschen Frischluft, was sie kriegen, irgendwie holen so. Und das, es gibt dem Ganzen halt so eine körperliche Dimension von diesem Gefühl, eingesperrt zu sein und so. Und diesem, und man versteht halt auch, man versteht, dass sie da raus wollen. So.
Ja, und ein anderer Film, wo ich auch dran denken musste, jetzt bei diesem Fall von Charakterisierung, und der vielleicht auch gar nicht so, weiß ich, der erste Gedanke, wenn man an schwitzige Filme denkt. Ist jetzt auch nicht so ein Film, wo sonderlich viel Schweiß drin vorkommt, aber ich musste irgendwie sofort und relativ zügig an Black Narcissus denken, oder die schwarze Narzisse von Powell und Pressburger, britische Produktion, Technicolor-Produktion, über ein Konvent, ein Nonnenkonvent in Indien, ein britisches, ein englisches Nonnenkonvent in Indien, was dann neu gegründet wird, hoch in den Bergen. Deborah Kerr spielt die Hauptrolle, die Mutter Oberin, und ja, irgendwie stimmt was mit dem Ort nicht, und es ist ein Film, wo die dieser Konvent langsam so verfällt und in den Wahnsinn, im Wahnsinn versinkt. Und irgendwie muss ich sofort an diesen Film denken, obwohl das natürlich so ein sehr klassischer, also klassisch klingt oder so, aber das ist halt so, es ist halt eine Studioproduktion. Es ist alles sehr, sehr eingerichtet, und das ist auch überhaupt kein Film, wenn man an Realismus denkt oder an die realistische Darstellung von Körpern, würde man jetzt nicht sofort an diesen Film denken. Aber er nutzt halt Schweiß, er nutzt halt gerade diese Abwesenheit davon, um es dann einzusetzen für eben diesen Effekt, um halt was über diese Figuren auszuerzählen. Ne? Wenn halt wirklich diese erdrückende Hitze dann auch so ein Ausdruck des Begehrens, des unterdrückten Begehrens dieser Nonnen ist, und der sich dann Bahn schlägt in so einem, ja, in, wenn halt eine der Nonnen dann wirklich aus Eifersucht zu wahnsinnig wird und versucht, Deborah Kerr umzubringen. Und es lebt halt von dieser Nahaufnahme von ihr, und du hast diesen Glanz auf der Stirn und diesen, es ist jetzt kein Film, wo halt der Schweiß, aber der Schweiß ist da so, der ist so wenig, aber dadurch, dass der Film ja vorher so abwesend ist, hat er nochmal so einen ganz besonderen Effekt. Aber es ist halt gerade dieser Fall von, wo es nicht um Realismus geht, sondern wo es halt um diesen Effekt darum geht, um diese Figur was hinzuzufügen.
Ja.
Oder der Inszenierung in dem Fall der Figur. Eine andere Dimension, ich würde sagen, es gibt halt diese, würde es also diesen dreien eigentlich festmachen, also Realismus, Charakterisierung, und die dritte wäre für mich, und die ist auch gar nicht so unwichtig, vor allem wenn man auf die Glanzzeit der schwitzigen Filme hinschaut, ist das, ja, die erotische Dimension, ja, von Schweiß. Genau, also
genau, was in den 80ern glaube ich so die Hochzeit hatte, ne? Man denkt an Filme zum Beispiel wie Top Gun, wo, also gerade der männliche Körper wurde in den 80ern sehr oft durch, da war halt Schweiß Teil der erotischen Inszenierung des männlichen Körpers. So. Also man denkt an das Volleyballspiel in Top Gun, wo du einfach eine Gruppe von verschwitzten Männern hast. So. Und es ist Teil
der auch so richtig posieren, so richtig.
Genau.
Oder man denkt an Cool Hand Luke.
Genau, ja, es waren oft so Männergruppen. Und dann das andere sind halt Tanzfilme wie Flashdance oder Dirty Dancing, wo es auch irgendwie Teil, also da wird die Anstrengung gezeigt, aber es ist eben auch Teil der Erotik so. Da wird Schweiß halt einfach als natürliches Produkt von dieser erotischen Art der Bewegung so gesehen. So, ne?
Es wird da auch viel mehr mit dem Licht gearbeitet, weil du halt immer auch siehst, weil wenn du halt schweißt, eine schwitzige Haut hast, dann reflektiert deine Haut ja auch das Licht. Du bist viel mehr Teil, der Körper wird viel mehr Teil von dem Raum und ist dadurch auch, also für, was den Sinn macht, das ist auch, ja, hat auch einen ganz anderen Effekt, als wenn du einfach nur so ein der klassische Trennung von Hintergrund und Figur hast. Du hast da ja dieses, wird ja auch genannt hier bei Flashdance, wenn dann sie trainiert und du hast dieses harte Kantenlicht von hinten und der Schweiß spritzt richtig so durch ihre aus ihren Haaren heraus. Vor allem erlaubt es halt, jetzt nochmal Hinblick nochmal auf den Körper, gerade was die Männerkörper angeht, ist halt zumindest auch eine These, dass halt nackte Oberkörperbänder sind halt einfach im Kino geläufiger als nackte Frauenoberkörper. Aus diversen Gründen, gesellschaftlichen Normen, als auch Zensur, als auch anderen Gründen, dass halt Gruppe von Männern oberkörperfrei hast du halt im Kino auf jeden Fall schon sehr, sehr oft und sehr, sehr früh zeigen können. Und dementsprechend hat auf jeden Fall Schweiß und nackte männliche Oberkörper und dieser homoerotische Effekt, der davon ausgeht, nimmt einen großen Platz ein in dieser ganzen Kategorie. Und man darf wirklich die Macht des Schweißes auch nicht, was diese Erotik angeht, unterschätzen, weil man muss einfach sagen, auch wenn die nur für, weiß ich nicht, noch nicht mal 10 Sekunden, würde ich behaupten, oder 15 Sekunden übereinander liegen, eigentlich völlig bewegungslos und zwischen ihnen sich wirklich, wenn ihr genau hinschaut, einfach zwei Decken befinden. Die Sexszene in Titanic ist nicht umsonst Teil des kollektiven Gedächtnisses geworden, weil sie so unglaublich hot und steamy ist.
Ja.
Also wirklich die Hand an die Scheibe und dann wirklich Leo und Kate schwitzen wie Schweine. Obwohl sie wirklich auf die brüdeste Art und Weise nur übereinander liegen und wirklich zwei Decken zwischen sich haben, muss ja genau hinschauen. Ja. Also es ist wirklich überhaupt gar nicht, also überhaupt keine Körperinszenierung im Sinne, dass dort wirklich irgendwie eine Bewegung stattfindet oder so, sondern es ist auf gar keinen Fall ist es irgendwie auf einem Level von irgendwie Don't Look Now oder Wenn die Goldene Trauer tragen, was die Sexszene angeht, sondern es ist wirklich einfach nur dieses Bild, diese ganz enge innige Zweisamkeit, die durch diese Nahaufnahme ausdrückt, und dann schwitzen sie einfach wie Sau. Und das ist halt, da ist wirklich so eine erotische Dimension, da ist wirklich so der pure, da muss man einfach sagen, mit wie wenig Mitteln da wirklich Cameron damals auch, also ist, ja, man würde es übertrieben nennen, aber es ist halt wirklich, bei uns allen ist diese Hand, wir werden alle diese Hand nicht mehr vergessen. Das ist halt einfach so.
Ja, absolut. Und da kann man vielleicht auch ganz gut den Bogen spannen zu halt so, was vielleicht einer der Gründe ist, warum heute Schweiß weniger stattfindet im Kino. In dem Text wird auf einen anderen Artikel verwiesen, den ich schon kannte und der für mich so einer der, so ein foundational piece of criticism ist, an das ich ständig denke, dass ich ständig irgendwie zitiere, und zwar der Text Everyone is Beautiful and No One is Horny von R.S. Benedict, wo es halt darum geht, dass vor allem halt in modernen Action- und Superheldenfilmen Körper einerseits fetischisiert werden, weil Körper ja absolut perfekt und makellos sein müssen. Gerade tatsächlich ja, das männliche Körperbild kann man am Superheldenkino super sehen, wie die Standards viel krasser geworden sind. Also wenn du dir anguckst, wie Hugh Jackman im ersten X-Men aussah und wie er heute aussieht, so, ne? Im ersten X-Men ist er auch schon natürlich fantastisch trainiert und in super Form, aber er sieht halt aus wie ein Mensch.
Genau, ja. So, ne?
Also Körper müssen so perfekt sein wie noch nie. Kein Fett, also wirklich makellos, aber gleichzeitig ist keine erotische Spannung mehr da, keine Romantik auch mehr da. Und deswegen, ich kam gerade drauf mit Titanic. Ich finde, wo man diese Entwicklung sehr gut sehen kann, ist im Werk von James Cameron, vor allem in den beiden Avatar-Filmen. James Cameron ist ja nun wirklich jemand, dessen Gabe es ist, er weiß wie kein Zweiter, wie man einen Blockbuster macht. Also, ne? Wir haben es ja, also viele von uns hätten nicht damit gerechnet, dass Avatar 2 nochmal irgendwie so ein Mega-Erfolg wird, ne? Aber das kann er halt. Er weiß, wie, ne, was ist der Zeitgeist, wie mache ich einen Film, den alle sehen wollen. Und da sieht man im ersten Avatar, der 2009 war.
2009, ja.
Ja, da gibt es noch auch eine sehr, sehr einprägsame Sexszene.
Auf jeden Fall.
Ne? Und da ist Romantik noch, da ist ein großer Punkt da irgendwie so. Und im zweiten, ja, also der zweite, der dann 15 Jahre später ist, ja, da, also technisch gesehen ist halt die Hauptfigur noch mit ihrem Love Interest aus dem ersten Teil zusammen, aber da ist keine Erotik mehr, da ist keine Spannung mehr zwischen.
Es gibt ja auch nicht mehr diese USB-Pferdeschwänze, die benutzen sie, glaube ich, gar nicht mehr im neuen.
Ich glaube, sie machen es ein, zwei Mal, wenn sie einmal auf so Reittieren
auf diesen, sitzen. Auf diesen Reittieren,
ja,
ne?
Aber, ja, genau. Aber nicht mehr so prominent. Mhm. Also offensichtlich hat halt James Cameron, der Blockbuster
Gott
in diesen 15 Jahren entschieden, das ist kein Bestandteil mehr irgendwie des Mainstream-Kinos. Und das finde ich irgendwie eine interessante und durchaus bedauerliche Entwicklung.
Vielleicht könnte man es begründen mit so einer kompletten Hinwendung zum Gays. Also lasse jetzt mal den Male und den Female als Adjektive da raus, aber dass halt der perfekte Körper zum einen als begehrenswertes Objekt inszeniert ist, aber halt nur in der Beziehung von Zuschauerin und Leinwand und Film. Also nicht nicht diegetisch, nicht innerhalb der Erzählung, sondern das ist quasi, weil die Erzählung, da geht's um anderes. Da muss ständig irgendwie Krieg geführt werden gegen irgendjemanden und man muss immer ständig kämpfen und irgendwie, also jetzt wenn man vom Mainstream-Kino, vom Superheldenfilm ausgeht. Und ja, deswegen gibt's halt diese krasse Körperinszenierung fürs Publikum, um diesen erotischen Effekt irgendwie vielleicht zu haben. Ich weiß es nicht. Also, es gibt keine erotische Vollziehung oder romantischen Beziehungen auf der Leinwand mehr so wirklich.
Ja.
Also, alles ist in so einem Status Quo. Also, ich will mal diese Iron Man Gwyneth Paltrow Beziehung da irgendwie okay, die sind irgendwie zusammen, aber sie sind auch so zusammen auf einem Level, wir sind schon seit 10 Jahren ein Paar und wir sind ja so irgendwie, sind wir so aus Gewohnheit zusammen oder irgendwie ist es alles so ein bisschen also wir machen so lustige Sprüche und kennen unsere Quirks und nachts pupst er manchmal ein bisschen oder so, keine Ahnung, aber natürlich tut das Iron Man nicht, aber ich meine so ein bisschen. Ja, es ist irgendwie so, es ist nicht dieses Element von, dass die Leute sich ineinander verlieben, dass die Leute, ja, sich begehren, weil sie sich erst kennengelernt haben und gerade sich, ja, das ist halt so, das fehlt da einfach alles, das ist,
Genau, ja, ich glaube dieses, was du sagst, so dieses, das ist so auf den Gaze des Zuschauers irgendwie, ich glaube, was da auch mit reinspielt ist, dass mittlerweile so an so Fandom halt immer irgendwie, man will den Fans halt genau das liefern, was sie wollen. Ne? Also Stichwort so Rise of Skywalker, ne? Also mittlerweile haben ja die Blockbuster-Studios komplett vor den Fans kapituliert und wollen halt wirklich nur so die Checklist abarbeiten, was wollen die Fans sehen. Und ich glaube, ein Teil, warum so Romantik so runtergespielt wird, ist, damit Shipping noch in alle Richtungen funktioniert. Damit es keine Kanon irgendwie Version von einer romantischen Beziehung geht, damit die Fans sich alle stattdessen in alle möglichen Beziehungen
was reinlegen können. Du meinst, wie heißt denn das hier? Captain America und Falcon und so.
Genau.
Oder hier, wie heißt der? Bucky? Oder ich muss jetzt an dieser Stelle zugeben, ich bin ganz, ganz schlecht in dem Marvel-Ding drin. Aber ich gucke die alle nicht.
Ich kriege
die ein oder anderen Shippings mit. Und ja, wenn jetzt Captain America so wirklich tatsächlich gay wäre und so eine Beziehung hätte, das wäre natürlich phänomenal, aber gleichzeitig würde es natürlich auch die Optionen nicht mehr so offen halten.
Genau, so, das geht halt nicht so. Und er hat ja, also im ersten hat er ja noch irgendwie seinen Love Interest, aber die bleibt dann ja in der Vergangenheit. Also,
aber der erste wurde auch noch von Joe Johnston gemacht. Ja, das ist noch so eine andere Welt von Blockbuster gewesen.
Das stimmt, ja.
Der war auch 2009, glaube ich.
Es kann gut sein, ja.
Ich glaube, der war der erste Iron Man, war 2008 oder so? Iron Man war
2008, ja.
Ja, ich glaube, der war 2009 oder 2000. Nee, der muss 2009 gewesen sein. 2010 kam schon Avengers, also das muss 2009 gewesen sein.
Genau, also sein Love Interest aus dem ersten Film ist dann auch irgendwie so beiseite geschafft, weil sie halt nicht eingefroren wird und in die Zukunft kommt. Damit ist er halt so in so einem Limbo, wo er halt keine Beziehung ausleben muss. So. Und ich glaube, dass so.
Der erste Thor hatte das noch.
Ja.
Diese ganzen ersten Filme hatten das noch.
Das stimmt, ja.
Das ist ganz interessant. Also irgendwie, warte mal, ich habe den Hulk mit Edward Norton nicht gesehen.
Doch, der hat das auch noch mit Liv Tyler.
Oh, okay. Ja. Naja,
stimmt. Ja, da war halt diese neue Version von Blockbuster-Kino noch nicht so etabliert, ne?
Aber du hast halt entweder zwei Wege. Du machst halt entweder, weil es halt eine Endloserzählung ist, ne? Also entweder hast du dann irgendwann den Punkt, wo die sind da einfach happily ever after und dann hast du halt keine Erotik mehr, weil die einfach zusammen sind. So. Ja, sind ja besser. Oder die sind halt irgendwie ständig on-off oder machen, da gibt's irgendwie Drama in der Beziehung. Aber für beides müssten die sich halt für diese Beziehung interessieren.
Ja.
Aber es geht halt ja an sich nicht darum in diesem Film. Es geht irgendwie immer um irgendwelche MacGuffins und irgendwelche Schurken und irgendwelche Heldenquerelen untereinander.
Genau, wir sind ein bisschen vom Schweißthema abgekommen, aber es hat halt irgendwie, spielt halt so ein vieles
mit rein. Es spielt alles mit rein, natürlich, ja. Total. Also ich bin halt nur gerade auf dieses Titanic-Ding gekommen. Und ich finde halt, das ist schon sehr, sehr eindrucksvolles Element von, und gerade, ja, also dieser Gaze vom Körper, wo dann halt nicht geschwitzt wird. Also ein anderes Beispiel, was mir noch eingefallen ist, was ich auch sehr gut finde, ich weiß auch, einer der besten Filme, die gemacht wurden, aber In die Fliege zum Beispiel, wo du halt dieses Element hast, dass, also dieser Jeff Goldblum, Film mit Jeff Goldblum von David Cronenberg, das ist 1986, wo sich halt Jeff Goldblum, der Wissenschaftler, der am Anfang also als nerdy, als so klassischer, als jetzt nicht so völlig klischeehafter Nerd, aber schon so als so ein bisschen einsiedlerisch und eigenbrötlerisch, aber auch, der auch einsam ist und der so diesen Kontakt nach außen sucht und deswegen aber auch nicht auf den Mund gefallen ist und halt die Reporterin hier gespielt von Gina Davis zu sich einlädt und die beiden verlieben sich einander und dann aus Eifersucht begeht er ja diesen Selbstversuch mit seiner Teleportationsmaschine, wo sich diese Fliege mit reinmischt und er nachher ja sich zunehmend ja Schritt für Schritt sein Körper ja mutiert zu so einem Fliegen-Mensch-Mischwesen. Und am Anfang ist er aber, was ja das Tolle an dem Film ist, ist ja, dass diese Beziehung zu dieser Transformation von der Hauptfigur so im Zentrum steht. Dass er am Anfang eigentlich am Anfang wird er dadurch extrem stark und potent und hat auf einmal richtig viele Muskeln und ist die ganze Zeit wach und hat so viel Energie. Und dieses Machtgefühl, was er dadurch bekommt, wird auch dadurch symbolisiert, dass er auf einmal halt A, natürlich einen erhöhten Sexualtrieb hat und gleichzeitig halt auch sehr viel nackter ist, als er es vorher ist mit seinem komischen Tweed-Anzug, den er die ganze Zeit trägt. Und sein Körper glänzt auch die ganze Zeit. Und ja, das ist halt so, fand ich auch nochmal so ein schönes, im besten Falle, wo halt alle drei, also es ist immer da, wo interessant, alle drei Komponenten zusammenkommen. Also den Realismus, die Erotik und halt auch, dass es alles mit der Figur im Einklang ist. Und wenn halt eine Figur schwitzt, dann ist es halt, ja, sexy, aber gleichzeitig ja auch nicht auf eine Art und Weise, weil es halt so, weil der Grund, warum der Schweiß so abwesend ist, ja heutzutage, wir muss ja auch damit liegen, dass wir halt mit Schweiß auch eine Form von Eingeständnis unserer Menschlichkeit, unserer Schwächen, es ist irgendwie schmutzig, es riecht, also man wird ja auch irgendwie, da wird ja auch irgendwie die Aktivierung, die olfaktorischen Sinne werden auch ein bisschen aktiviert, wenn ganz viele Leute auf der Leinwand sitzen in so einem steamy Sauna und alle schwitzen, dann will man sich irgendwie gar nicht vorstellen, oh, wie das wohl riecht da drinnen und sowas, ne? Also es ist zum einen erhöht es diese Körperlichkeit. Und diese Aktivierung, dass der Körper aktiv werden kann, aber gleichzeitig ist es auch irgendwie so ein bisschen schmutzig und unsauber und passt nicht so in den Perfektionismus von einem Hollywood.
Genau, es kann halt auch einfach ein Ausdruck von Anstrengungen sein und von irgendwie Kampf so, ne? So ein Film, über den wir auch geredet haben, ist Dr. Afternoon. Stichwort die Hundstage.
Deutscher Titel Hundstage.
Ja.
Nicht zuerst mit dem österreichischen Film Hundstage.
Genau. Dr. Afternoon ist von Mitte 70er, 75?
Ich glaube 72.
72, genau. Okay. Auch von Sidney Lumet. In dem
75, du hast recht gehabt.
Okay. In dem Al Pacino einen Bankräuber spielt, der basiert auf einem tatsächlichen Fall, der um die geschlechtsangleichende Operation seiner Freundin bezahlen zu können, halt einen Banküberfall der dann in einer Geiselnahme endet, die ihn halt auch völlig überfordert. Also woher halt, und diese Figur wird halt im Laufe, also Al Pacino, es ist halt auch ein Film, der halt im August in brütender Hitze spielt. Also von Anfang an ist es irgendwie ein Film, der irgendwie, wo alle schwitzen, aber Al Pacino sieht halt am Ende des Films halt wirklich schlimm aus. So, ne? So, also er schwitzt immer mehr und ich glaube, er hat auch irgendwie, ne, um irgendwie in die Rolle zu kommen, irgendwie nicht geschlafen und weiß ich nicht. Und da wird halt über das Körperliche, wird da halt diese, über das Schwitzen, diese Anstrengung irgendwie ausgedrückt, die es ihn halt kostet, irgendwie so gerade irgendwie Herr über die Situation zu bleiben, solange es geht. Ne? So, er versucht dann halt Forderungen an die Polizei zu stellen und sich als irgendwie als derjenige zu inszenieren, der in Kontrolle ist, aber er ist ganz offensichtlich nicht in Kontrolle. So. Und diese Spannung drückt sich halt auch sehr körperlich aus.
Ja, und wahrscheinlich ist Sidney Lumet der Meister des Schweißes im Kino. Schon der zweite Film. Also Sidney Lumet ist auch der Regisseur von Die Zwölf Geschworenen.
Genau. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, genau, es ist diese, ja, so, das ist wahrscheinlich auch wirklich einer der schwitzigsten Filme.
Ja.
Und genau, da kommt's ja noch, da hat's ja so auch so eine Art von, das ist ja nicht nur so, sagt was, nicht nur was über die Figur, sondern auch über dieses, das, es ist fast so das gesellschaftliche Klima.
Ja, ja, absolut.
Also man, ja, also das ist, man kann mit Schweiß in Filmen extrem viel machen. Mhm. So. Und es ist deswegen halt schade, dass es so abwesend ist. Also ich muss zum Beispiel mal überdenken, also die neuesten Dune-Filme, wo halt auch niemand schwitzt wirklich. Ich glaube, keiner schwitzt so. Ich kann mich an keinen wirklich schwitzenden, nassen Körper erinnern. Es ist...
Ja, ich meine, bei manchen Figuren von Dune ist er irgendwie Teil der Figur, weil also die, wie heißen sie, die...
Die Fremen?
Ja, die schwitzen ja, glaube ich, sollen ja nicht schwitzen, glaube ich.
Doch, die schwitzen. Die schwitzen ja in ihre Anzüge rein.
Ach so.
Die Anzüge fangen ja das Wasser auf, also auch den Urin und die ganzen Ausscheidungen.
Ach so, ja gut, klar.
Und verarbeiten den dann wieder zu Trinkwasser. Das ist ja der Sinn dahinter. Also zumindest im Gesicht müsste man ein bisschen schwitzen.
Ja,
und zumindest
schon.
Wenn Paul Atreides am Anfang noch nicht der Muad'Dib ist.
Ja.
Oder Rebecca Ferguson am Anfang. Also ja, aber es passt natürlich auch nicht in diese Apple-Optik von Denis Villeneuve, muss man einfach sagen.
Denis Villeneuve ist der Apple-Regisseur schlecht.
Ich finde irgendwie, es hat immer alles so eine Apple-Optik in seinen Filmen. Und
ja,
die ganzen Geräte und Vehikel bei den neuen Dune-Filmen sehen ja auch alle aus, als ob sie direkt aus Tim Cooks Headquarter entfleucht sind.
Ja.
Also, das es ist halt so designed so, ne? Also es ist jetzt gut, es heißt ja auch nicht, dass man es immer machen muss. Auf jeden Fall, es ist ja, es hat halt, man beraubt sich da nur einer bestimmten Dimension und ich habe das Gefühl, dass halt die Filme immer mehr so, also die Spielfilme oder die fotografierten Filme immer mehr so wie so Animationsfilme werden, die dann halt wo man wirklich sich das nicht mehr so richtig vorstellen kann, dass da wirklich echte Menschen vor der Kamera standen, weil es sind halt alles Stars, es ist irgendwie alles klimatisiert, die Leute machen ihre Filme, du willst die halt auch nicht irgendwie foltern Das ist auch alles zeit- und aufwendig, denn irgendwie ständig Wasser zwischen den Texten, die Fresse zu spritzen. Es erleichtert es alles, wenn man irgendwie das alles ausklammern kann und es sind einfach trockene Menschen vor trockenen Kulissen, die trockene Dinge tun.
Ja, stimmt. Ja, aber wie du sagst, man beraubt sich irgendwie erzählerischen Möglichkeiten. Also, ne, du hast eben gesagt, es kann auch ein gesellschaftliches Klima irgendwie inszenieren.
Das macht ja auch der andere Hundstage-Film.
Den habe ich leider nicht gesehen.
Der von Ulrich Seidel, der erzählt ja ein gesellschaftliches Klima.
Okay.
So über diese Hundstage, diese erdrückende Hitze, wo sich dann halt die Menschen von ihrer hässlichsten Seite zeigen. So, das ist so die Idee dahinter.
Genau, oder ein anderer Film, der, den man bei schwitzigen Filmen erwähnen muss, Do the Right Thing von Spike Lee, der, wo es halt auch kippt, also wo es halt, der halt auch über weite Strecken auch so ein bisschen so ein Hangout-Vibe hat und halt auch so einfach irgendwie recht unbeschwerte oder scheinbar unbeschwerte Sommerszenen hat, so, ne? Und da irgendwie der Schweiß ist auch so ein Ausdruck von wir genießen den Sommer. Aber es hat eben auch so eine köchelnde Spannung unter allem. So. Und am Ende des Films bricht ja so dann irgendwie die Gewalt aus so und diese Spannung entlädt sich. Und ja, so dieser permanente Schweiß, diese permanente Hitze, die sich durch den ganzen Film gezogen hat, kriegt dann so ein bisschen so eine andere Bedeutung. So. Also ja, man kann damit eine Menge erzählen. Ja, und was du gerade sagst mit dass alles irgendwie animiert wirkt, dass es nicht mehr so echte Menschen. Ich finde, es geht einher auch mit einer Wandlung im Action-Kino, wie so Action-Szenen erzählt werden. Weil es gab eine Zeit, wo Action-Szenen halt auch für die Hauptfigur anstrengend wirken sollten. Also Stirb langsam ist da irgendwie so der Höhepunkt, ne? wo Bruce Willis am Ende des Films völlig ramponiert ist. So, ne? Und gerade so das Finale, gerade so das Letzte war dann immer so eine finale Kampfanstrengung und so. Während heute sind Action-Szenen halt oft so sehr perfekt so durchchoreografiert. Also ich denke da an die Marvel-Filme zum einen, aber auch an sowas wie John Wick so, ne, wo es halt so ein videospielartiges irgendwie Kampfsport-Ballett ist, so. Was jetzt auch durchaus seinen Wert haben kann, ne, so. Aber was halt nicht mehr, was ich halt selten in aktuellen Actionhelden sehe, ist, dass ich das Gefühl habe, oh, der muss sich jetzt gerade anstrengen. Sondern es sind halt immer Figuren, die so perfekt auf alles vorbereitet sind und die halt wilde Kampfskills haben und so. Und so das Finale ist dann nicht irgendwie die Szene, wo die Figur an ihre Grenzen gebracht wird, sondern wo sie so komplett aufgelevelt ist und so videospielmäßig so dann halt unbesiegbar geworden ist. Habe ich oft das Gefühl im aktuellen Action-Kino. Ja, und das ist auch so ein bisschen was mir fehlt. Ich mochte immer Actionhelden, die so ein bisschen verwundbar waren. Ich finde zum Beispiel ein, warum Harrison Ford sehr gut in Action oft funktioniert, ist, dass er ziemlich eindeutig ein Trottel ist. Das ist halt jemand, der nicht perfekte Kontrolle über seinen Körper hat und der immer so ein bisschen rumstolpert. Und das macht ihn für mich irgendwie nahbarer.
Das stimmt. Er hat jetzt nicht so. Indiana Jones hat keine virtuosen Faustkämpfe oder
genau,
sowas.
Genau, ja.
Es ist,
ja, oder so. Oder ich denke an sowas wie The Fugitive. So, wo er halt wirklich eindeutig ein Mensch ist, der in diese Action-Situation gezwungen ist, aber damit auch ein bisschen überfordert ist. So.
Ich glaube, da hast du auch mal, vielleicht macht sich da an der Stelle auch dieser ganz klassische, das ist natürlich keine Dichotomie, aber es ist zumindest diese widerstrebenden Kräfte aus Realismus und Formalismus, die es im Kino nun mal gibt, irgendwie. Mhm. Vielleicht kommt das mal, vielleicht ist dann diese ganzen neueren Actionfilme, John Wick, wo Action eher ein Ballett sein soll, ja. wo die Figur, die sich in einem realen Raum befindet und realen Widerständen auseinandergesetzt ist, in so einem sehr profilmischen Raum, so aus der Kraft gesetzt wird für halt die Lust an der Bewegung, an dem Spiel von Bewegung, Farben, Schüssen, Lichtern, also wo wirklich dieser formalistische Aspekt der Inszenierung im Vordergrund steht, während halt in klassischeren Actionfilmen wie Stirb langsam, das halt schon noch eine gewisse realistischer Raum da erzählt wird und eine realistische Figur, die sich halt darin bewegen muss und gegen diese antagonistischen Kräfte vorgeht, wie halt jemand das real machen würde und wo es jetzt nicht irgendwie darum geht, kunstvoll das kunstvoll zu inszenieren. So. Vielleicht ist das auch so eine Vererbung oder ich nenne es irgendwie so wahrscheinlich ein großer Einfluss des Hongkong-Kinos und des asiatischen Kinos. Mit den ganzen John Wick-Leute sind natürlich auch davon sehr stark inspiriert, das sagen sie ja selber in Interviews. Aber auch Jackie Chan hat geschwitzt.
Und natürlich halt dann die Wachowskis haben es halt dann, davon sehr beeinflusst, haben dann ihrerseits wieder das extrem beeinflusst. Ne?
Das stimmt, genau, ja. Also deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass im neuen Jurassic World Rebirth zumindest ScarJo auch ein bisschen schwitzt.
Ja, das ist, genau, ja. Das ist ein positives Beispiel. Ja, ich habe eben auch noch einen Artikel gesehen mit ein paar aktuellen Beispielen, die positiver sind. Da wurde zum Beispiel, wie heißt er, Love Lies Bleeding genannt.
Ja, der mit der Bodybuilder, genau. Kristen Stewart Film. An den musst du ja auch denken.
Ja, genau. den ich so halb gelungen finde.
Richtig, aber, ich auch. Ja.
Aber der in dem Aspekt auf jeden Fall die Inszenierung der Körperlichkeit schon sehr eindeutig irgendwie so ein bisschen daran
anknüpft. Und da geht's ja auch immer, du hast ja auch immer, das ist ja auch immer eingebettet, also gerade wenn du dir, deswegen ist das ja auch so ein Ding in den New Hollywood-Filmen oder in den 60er, 70er Jahren, in den amerikanischen Filmen, wo die ja aus den Studios rausgegangen sind, auf die Straße, in die echten Orte. Und wenn der Körper schwitzt und in diesen echten Orten ist, dann fügt er sich da ganz anders in dieser Umgebung ein. Mhm. Und das ist für jetzt einfach, und das ist ja auch bei Life Lies Bleeding, da geht's ja auch um diesen Ort. Das ist ja auch so, dass diese Stadt, dieser Mikrokosmos, wo alles irgendwie miteinander zusammenhängt, alle Fäden führen bei dieser Ed Harris-Figur zusammen und es ist alles ein bisschen so komplottartig und dieses Bodybuilder, dieses Fitnessstudio in Life Lies Bleeding, boah, das ist so seedy einfach nur, das ist so richtig, du kannst es riechen und möchtest es nicht schmecken auf jeden Fall. Also es ist, das geht so Hand in Hand und du kannst nicht das eine erzählen, ohne das andere. Also deswegen hast du ja auch immer, wie gesagt, es hängt ja nicht nur bei den Körpern an, es ist ja auch in den neueren Filmen so und das sagt sie ja auch in dem Artikel oder zumindest in dem Artikel,
Everybody's beautiful but nobody's horny.
Ja, everybody's beautiful but nobody's horny. Dass diese Innenräume und so, das ist ja alles, diese ganzen Kulissen und Sets, dass das alles mittlerweile in vielen Filmen, das ist alles so leblos. Das sind alles Orte, wo niemand drin lebt. Ja. Das ist so, und das übersetzt sich dann halt, ne?
Ja, also das, ja, stimmt.
Es ist so eine Art von, du läufst halt immer durch diese IKEA, du hast das Gefühl, du läufst durch die IKEA-Ausstellung bei vielen von diesen Filmen einfach, ne? Oder bei den Netflix-Filmen oder irgendwelchen TV-Produktionen.
Ja, Sweaty Movies.
Wir haben jetzt alles zu Sweaty Movies gesagt.
Ich glaube, wir haben alles zu Sweaty Movies gesagt.
Wenn ihr was zu Sweaty Movies zu sagen habt, sagt es uns.
Genau, sagt es uns gerne.
Sprecht jetzt einfach, egal wo ihr seid, in der U-Bahn, im Auto, sagt jetzt laut, was ihr von Sweaty Movies haltet.
Genau.
Kommentiert nicht, geht auf keine Seite, gebt keine Bewertung ab, sondern ihr müsst jetzt einfach jetzt, das ist Interaktion mit euch als Zuhörern, Zuhörerinnen, dass ihr quasi jetzt laut sagt, das sind meine Sweaty Movies. Die habt ihr doch vergessen, warum habt ihr nicht über die gesprochen?
Genau, und wenn das Schicksal so will, dann hören wir euch.
Richtig, genau. Wenn ihr gerade zufällig neben uns seid in der Bahn, dann hören wir euch und dann antworten wir euch auch.
Genau, ich glaube, das war's für diese Folge wahrscheinlich.
Wir wissen noch nicht, wie regelmäßig und.
Ich glaube, wir müssen uns am Anfang so ein bisschen finden. Ich glaube, wir lassen es so ein bisschen ruhig angehen und gucken, was funktioniert für uns als Rhythmus.
Genau.
Ja. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, Dankeschön. Und ihr dürft uns auch, also wenn ihr unbedingt wollt, dürft ihr uns auch Bewertungen abgeben und.
Wir freuen uns darüber. Ja, das stimmt. Da sind wir horny für. Schwitze ich für.
Da schwitzen wir für.
Auf jeden Fall. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.